Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Guten Abend.
Latrinen sind dahingehend für uns sehr interessant, weil man da unmittelbar an der Ernährung des Menschen ist. Also alles, was durch den Menschen durchrutscht, landet in einer Latrine. Es riecht manchmal auch noch, das ist die unangenehme Seite.
Aber Archäologen nehmen das in Kauf, denn die Ausbeute lohnt sich. Unser Schwerpunkt heute, am Ende der Sendung, über Forschungen in mittelalterlichen Latrinen Kölns. Zuerst aber zur Gegenwart. Energiewende, Wirtschaftswende, Revolution. Welche Wende brauchen wir? Eine Tagung in Hamburg. Das unsterbliche Motiv der großen Liebenden in Literatur, Musik und Film. Eine Vorlesungsreihe zur Kulturtheorie an der Universität Heidelberg. Und vor 20 Jahren wurde die zweite Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht eröffnet. Heute ist sie ein Ereignis der Zeitgeschichte. Von einer Wende wird gerade viel gesprochen. Angesichts von Klimawandel und Verkehrsinfarkt, bei der Alterung der Gesellschaft, wegen des Tierwohls und der Ernährungsgewohnheiten. Überall ist eine Wende notwendig. Und dann ist da auch noch die politische Wende in Osteuropa vor 30 Jahren. Welche Wende also soll es sein? Ein Umdenken oder ein Umsturz? Darüber diskutierten Sozialwissenschaftler, Philosophen und Ökonomen in der vergangenen Woche bei einem Forum des Hamburg Institute for Advanced Study und der Körber Stiftung. Ursula Storost hat dort überraschende Statements eingesammelt.
Die 26. Weltklimakonferenz ist nun auch vorbei. Dass die Delegierten sich in Glasgow auf einen Ausstieg aus fossilen Energien einigen konnten, hält Anita Engels, Soziologieprofessorin und sozialwissenschaftliche Klimaforscherin an der Universität Hamburg, für einen wichtigen Schritt. Aber
diese internationalen Abkommen sind aber schon lange nicht mehr so ausgerichtet, dass wir da einen ganz engen Rahmen abstecken, also wo sich die Staaten zu verpflichten und sich auch von unabhängigen Instanzen dann überprüfen lassen. Also so funktioniert das einfach nicht. Darauf kann sich die Welt leider nicht einigen. Also es gibt keinen Weltstaat, der so auf dieser Ebene was durchsetzen kann.
Wolle man tatsächlich weltweit aus der fossilen Energie aussteigen, bedeutet das massive Anstrengungen. Die alternative Energie müsste drastisch ausgebaut und auf Verbraucherseite massenhaft Energie eingespart werden. Das alles müssten die jeweiligen Regierungen energisch forcieren, durch Förderprogramme und auch durch Verbote. Beispiel?
Die Produkte dürfen eben irgendwann nicht mehr so mit einem so hohen Material- und Ressourcendurchsatz produziert werden. Es darf nicht mehr möglich sein, dass neue Produkte einfach weggeschmissen, zerstört werden. Wir müssen Regeln finden, die eine klimafreundliche Produktion von Konsumgütern erzwingt. Und dann sind die Konsumenten auch nach wie vor in der Lage zu konsumieren.
Für einen umfassenden Umbau des Wirtschaftssystems plädiert Frank Adloff, Professor für Sozialökonomie an der Universität Hamburg. Grenzenloses Wachstum sei heute keine Option mehr für eine lebenswerte Zukunft auf unserer Erde.
Und das ist jetzt die Frage. Müssten wir den Kapitalismus am Ende abschaffen? Ist also eine postfossile Gesellschaft eine nicht kapitalistische oder postkapitalistische? Oder kann man den Kapitalismus da bändigen und zähmen?
Immer mehr Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Ökonomen würden derzeit erforschen, wie Kapitalismus und Marktwirtschaft auch ohne Wachstumszwang weiter bestehen könnten.
Könnte es nicht sein, dass es beispielsweise auch eine Demokratisierung des Wirtschaftslebens gibt, das für Regionen definiert wird, in Wirtschaftsräten beispielsweise? Was sind irgendwie die Bedürfnisse in der Region? Was müsste produziert werden? Wer kann das machen? Wer kann das preiswert machen? Ohne dass sozusagen jedes Unternehmen auf Gedeih und Verderben, auf Wachstum setzt, unter der Gefahr, dass auch sie vom Markt verdrängt werden.
Auf politischer Ebene, so Frank Adloff, sei man nach wie vor zaudernd und zaghaft. Es herrsche die Vorstellung, es müsse nicht um 180 Grad gewendet, sondern nur ein kleines bisschen beigebogen werden. Dabei gehe es längst um radikale Änderungen, gesellschaftliche Umbrüche. Und die habe es immer schon gegeben, nämlich bei Revolutionen.
1789, Französische Revolution, dann war klar, es ging um das Prinzip der Volkssouveränität. Da hatte man also eine Vorstellung davon, was ist das, was man erreichen will. Und da wurde etwas angestrebt, etwas Positives, nämlich, dass alle gleichberechtigt sind. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Genau hier liege heute das Manko. Die an der Klimadiskussion Beteiligten würden zwar eine CO2-neutrale Welt anstreben. Darüber hinaus gäbe es aber keine gemeinsamen Ziele. Niemand wisse so recht, wie eine lebenswerte, postfossile Gesellschaft aussehen solle. Und, so Frank Adloff, es gehe nicht nur um das Klima. Das Aussterben der Arten, die wachsende soziale Ungleichheit und eine Polarisierung der Gesellschaften bedrohe die Zukunft der Welt und der Demokratie.
Also ich glaube, man kann das alles gar nicht ernst genug nehmen. Und wenn man dann fragt, wie wenden und was wenden, dann steht man vor dieser Frage, wie könnte eigentlich da eine große Transformation aussehen? Und ich glaube, da sind wir noch gar nicht wirklich bereit, weit genug zu denken. Im Moment herrscht noch die Vorstellung, mit einigen technologischen Mitteln könnten wir zumindest die Klimakrise in den Griff kriegen.
Das System des ungebremsten Kapitalismus sei am Ende, prognostiziert auch Lisa Herzog, Philosophieprofessorin an der Universität Groningen.
Jemand, der Gewinne erzielt, muss das auf eine Art und Weise tun, die sozialverträglich, für die Gesellschaft irgendwo auch förderlich und umweltverträglich ist. Ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, wenn wir diese Wende hinkriegen, was ich hoffe, dann wird es im Nachhinein vollkommen seltsam erscheinen, dass wir es nicht schon früher getan haben.
Noch gäbe es aber eine mächtige Wirtschaftslobby, die Einfluss auf gewählte Regierungen habe. Eine Lobby, die suggeriere, dass wirtschaftliches Wachstum der wichtigste Parameter für das Wohlergehen der Staaten und der Menschen sei. Obwohl auch die Wirtschaftsbosse wüssten, dass es ein Frevel ist, auf Kosten der Natur immer neue, noch lukrativere Märkte zu erschließen, konstatiert Lisa Herzog.
Ich finde es in gewisser Weise ironisch, dass Verteidiger der Marktwirtschaft oft sagen, dass einer der Vorteile ist, dass Märkte sich so schnell und dynamisch und agil an neue Bedingungen anpassen können. Und derzeit ist aber eigentlich so ist, dass im Wirtschaftsbereich vieles noch extrem träge ist.
Aber bislang glauben sehr viele Menschen an den allein selig machenden Konsum. Billigprodukte und Schnelllebigkeit charakterisieren den westlichen Lebensstil. Die Angst geht um, sich einschränken, verzichten zu müssen. Und sei es nur auf Schnitzel, Bratwurst und Schweinebraten aus Billigfleischproduktion.
Es gibt natürlich Bevölkerungsgruppen, für die ist das eine Art Angriff auf ihre Lebensform, wenn sie diese Art Konsummuster aufgeben sollen. Für manche ist es sehr einfach, vegetarisch zu leben, für andere ist das einfach nicht Teil ihrer Lebenswelt. Die können sich vielleicht auch nicht leisten, teureres Biofleisch zu kaufen. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass wir diese ökologischen Fragen immer auch mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit verbinden müssen.
Wem soll unser Wirtschaftssystem eigentlich dienen? Das sei die drängende Frage, so Lisa Herzog, die auch Volkswirtin ist. Ein Wirtschaftssystem, das immer mehr will, das durch Zerstörung und Ausbeutung von Natur und Mensch Gewinne erzielt, habe sich überlebt. Es habe seine Legitimität verloren, sagt sie. So wie das Gesellschaftssystem in Deutschland 1918, am Ende der Kaiserzeit.
Als ein System, in dem die Masse der Bevölkerung von politischer Teilhabe ausgeschlossen war, sich erschöpft hat. Also das alte System hatte eigentlich keinerlei Legitimität mehr. Und es kam dann ja auch in sehr vielen Ländern zu demokratischen Revolutionen, die das allgemeine Wahlrecht gebracht haben.
In genau so einer Umbruchssituation befänden wir uns heute.
Welche Wende soll es sein? Eine umfassende politische Vision, wie sie viele 1918 hatten, fehlt nach wie vor, aber einige Wissenschaftler vertreten jetzt wieder radikale Konzepte. Romeo und Julia, Lula und Sailor, Salomon und Sulamit. Ob im Alten Testament, auf der Kinoleinwand oder der Opernbühne. Die wahrhaft kompromisslos Liebenden, die bis zum Äußersten gehen, das ist der Stoff, aus dem seit Jahrtausenden die großen Dramen sind. Aber warum sind die großen Liebenden auch immer todesnah? Welche Rolle spielt und spielte der Sex dabei? Und was hat Religion damit zu tun? Die großen Liebenden ist der Titel einer Vorlesungsreihe zur Kulturtheorie an der Uni Heidelberg. Eva-Maria Götz stellt Liebespaare aus verschiedenen Genres und Deutungen aus unterschiedlichen Disziplinen vor.
Verbreite deinen dichten Vorhang, Nacht, du Liebespflegerin, damit das Auge der Neubegier sich schließt und Romeo mir unbelauscht in diese Arme schlüpfe.
Die großen Liebenden sind immer die, die aufs Äußerste gehen. Das macht ihre Faszination aus,
sagt der Literaturwissenschaftler und Autor Dieter Borchmeier, langjähriger Kurator der Heidelberger Vortragsreihe, in der sich in diesem Winter alles um die Liebe dreht.
Also die Liebe, die über die Grenzen des Alltags und auch des Irdischen hinweggeht.
So wie bei William Shakespeares Julia, die vor der ersehnten Ankunft ihres Romeos in den Himmel fleht.
Komm, milde, liebevolle Nacht, komm, gib mir meinen Romeo. Und stirbt er einst, nimm ihn, zerteil in kleine Sterne ihn. Er wird des Himmels Antlitz so verschönern, dass alle Welt sich in die Nacht verliebt und niemand mehr der eitlen Sonne huldigt.
Die Liebe war Thema in der Dichtung, seitdem Menschen begonnen haben, ihre innersten Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Und doch.
Liebe ist ein weites Feld und man sollte nicht meinen, dass Liebe zu allen Zeiten dieselbe gewesen ist, sondern es gibt eben sehr große Unterschiede in der Tradition der Liebesauffassung. Zum Beispiel nur das Beispiel der Erotik.
Eines der ältesten überlieferten Liebeslieder findet sich in der Bibel, im Alten Testament, das Hohelied des Salomon, in dem die weibliche Stimme, Sulamit, ihren Geliebten mit deutlichen Worten beschreibt.
Mein Liebster, gluthell und erdrot, sticht hervor unter 10.000. Sein Kopf, Gold, lauteres Gold. Seine Locken, Dattelpalmenblätter. Sein Bauch, glattes Elfenbein, mit Lapislazuli bedeckt. Seine Schenkel, Marmorsäulen, fest auf Sockeln von Gold.
Das ist eine Lyrik, die immer ganz konkret ist. Es sind keine Bilder, sondern es sind konkrete, ganz konkrete Dinge, die man sieht. Es ist eine ganz, für mich eine ganz sinnliche Sache.
Findet der Anglist Klaus Reichert, ehemals Leiter der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und Übersetzer des Hohen Liedes aus dem Hebräischen. Doch ist das Hohe Lied mit seinen erotischen Ausmalungen wirklich in den religiösen Kanon hineingerutscht, wie Klaus Reichert meint? Oder geht es in Wirklichkeit um etwas ganz anderes, nämlich um die Liebe des Volkes Israel zu seinem Gott und um dessen Liebe zu seinem auserwählten Volk, wie der Ägyptologe und Religionswissenschaftler Jan Assmann vermutet.
Ich stelle mir das so vor, dass das Hohelied entstanden ist in einer Zeit, in der man sich nach Gott sehnte. Ja? Und das ist das 6., 5. Jahrhundert. Also, dass da ein Dichter lebte, der aus diesem reichen Schatz der Liebesdichtung Israels, der mesopotamischen und phönizischen und ägyptischen Liebesdichtung geschöpft hat, um ein Gedicht zu schreiben, das dieser Sehnsucht nach Gott irgendwie Ausdruck verleiht.
Menschliche Leidenschaft und religiöse Verzückung gehen im christlichen Kontext immer wieder ineinander über, etwa im Ehebrecher-Epos von Tristan und Isolde, einem der berühmtesten Liebespaare überhaupt, geschrieben von Gottfried von Straßburg um das Jahr 1210.
Gottfried benutzt immer wieder sakrale Bilder. Zum Beispiel diese Liebesgrotte ist bei ihm eine Kathedrale. In der Mitte dieser Kathedrale steht ein Altar aus Kristall. Da ist das Liebesbett von Tristan und Isolde. Da kommt man schon in sehr arge Fahrwässer, wenn man das ausbuchstabiert.
Beschreibt Tobias Buhlang, Professor für ältere deutsche Philologie an der Universität Heidelberg.
Und er allegorisiert auch diese Kathedrale. Also alles in dieser Liebeskathedrale bedeutet etwas. Die Wände bedeuten etwas. Der Estrich bedeutet etwas. Und diese Bedeutungen beziehen sich immer auf die Liebe. Liebe soll aufrichtig sein wie die Wände dieser Kathedrale. Sie soll glatt und ohne Tücke sein wie der Kuppelbau. Und so baut Gottfried uns da eine große Allegorie Die ist aber nachempfunden, sogenannten Kirchweihpredigten, wo der Priester zur Weihe der Kirche sagt, die vier Wände der Kirche sind die vier Evangelien, das Fundament ist der Glaube. Solche Praktiken seiner Zeit beutet Gottfried aus, indem er sie auf erotische Sachverhalte bezieht. Und das ist das Faszinierende, oder das, was mich sehr an Gottfried fasziniert, dass er eigentlich keine Gelegenheit auslässt, diese Liebe irgendwie aufzuwerten durch so eine metaphorischen Anleihen an klerikalen Diskursen, kirchlichen Praktiken.
Selbst der griechische Sänger Orpheus, der der antiken Sage nach vergeblich versuchte, seine verstorbene Gattin Eurydike aus der Unterwelt zu befreien, wurde im christlichen Sinn umgedeutet, erzählt die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold.
Das hat man schon im Mittelalter gesehen, dass der Gang in die Unterwelt etwas mit Christus zu tun hat, der ja auch in die Unterwelt nach seinem Tode kam und dann auferstanden ist von den Toten.
Es ist alles sakralisiert und Liebe ist ja eben sehr vielfach sakralisiert worden, um sie gewissermaßen zu domestizieren oder zu exorzisieren.
Meint dazu Dieter Borchmeier. Mit Claudio Monteverdis Vertonung der Orpheus-Sage begann im 17. Jahrhundert die Geschichte der Oper, wie wir sie heute kennen. Die Liebesgeschichte jedoch endet tragisch. Und das haben alle wahrhaft großen Liebenden gemeinsam. Sie sind immer schon auf dem Weg ins Totenreich. Silke Leopold.
Denn eine Liebe, die sich materialisiert, wird irgendwann ganz schnell langweilig. Und es ist ja auffällig, dass bei den großen Liebenden, also das ist nicht nur Orpheus und Eurydike, das ist auch Romeo und Julia, das sind eben diese Lieben, die aus den unterschiedlichsten Gründen tragisch enden, die nicht sein dürfen und auf die Art und Weise dann eben ewig werden und also ein Gegenstand der Sage.
Mit dem Anbruch der Moderne und dem Beginn des bürgerlichen Zeitalters ändert sich die Darstellung von Liebe in der Kunst. Das hohe, das absolute Gefühl wird menschlicher, individueller.
Weil im 18. Jahrhundert dieser merkwürdige Fall eintritt, dass Liebe nicht mehr vorausgesetzt wird, sondern dass die Liebe entsteht. Musterbeispiel ist die Tamino's Bildnisarie. Soll die Empfindung Liebe sein? Er fragt sich, was ist das da, was in mir aufkommt? Und dieses Entstehen der Liebe, das ist etwas, was Mozart ganz unglaublich eingefangen hat in seinen Opern.
Soll die Empfindung Liebe sein? Ja, ja, die Liebe ist allein.
Die Erotik allerdings, der man in Antike und Mittelalter und sei es unter dem Mantel der Religion so unverblümt gehuldigt hatte, wird dann auch in bürgerlich züchtige Bahnen gelegt, zum Beispiel in Goethes Faust bei Gretchen am Spinnrad.
Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach, dürft ich fassen und halten ihn.
Mein Schoß drängt sich nach ihm hin, so hieß es ursprünglich. Das hat Goethe dann zensiert und dann steht nur noch hinterher im Faust, mein Busen drängt sich nach ihm hin. Wobei man wissen muss, dass Busen ist ja natürlich auch etwas sehr Erotisches, aber nicht in der Sprache der Zeit. Denn auch Gott hatte einen Busen, man hat vom Busen der Natur gesprochen, man hat es enterotisiert.
Und heute? Auch in Zeiten von Bestsellern wie »Warum Liebe wehtut« und angesichts hoher Scheidungsraten und Single-Haushalte ist Dieter Borchmeier um das ideelle Weiterleben der großen Liebenden nicht bang.
Ich glaube, dass es die große Liebe auch heute noch gibt und zumindest die Illusion davon, denn vieles an der Liebesdichtung und Liebeskunst ist ja doch Illusion. Nicht? Aber wenn man daran denkt, dass zum Beispiel im ersten Programm des Fernsehens seit 15 Jahren eine Telenovela läuft, Sturm der Liebe, wo es hoch hergeht, wo die ganzen großen Liebesmythen der Weltliteratur irgendwo immer wieder vorkommen, bis zu Liebestrank, Tristan und so weiter. Kommt alles vor. Ich kenne die Reihe gut, denn ich sehe sie oft oder fast immer. Und das zeigt, dass eben einfach ohne diesen Sturm der Liebe es nicht geht, ganz gleich in welchem Zeitalter wir leben. Und mag auch die Liebe vielfach trivialisiert werden, aber die alten Liebesmythen existieren, bewusst oder unbewusst, immer weiter.
Die Vorlesungsreihe in Heidelberg läuft noch bis zum Februar. Das Programm finden Sie sofort, wenn Sie in Ihre Suchmaschine die großen Liebenden eingeben. Vor fast genau 20 Jahren, am 27. November 2001, eröffnete in Berlin die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Dimensionen des Vernichtungskriegs 1941 bis 1944. Es war die zweite, überarbeitete Version einer Ausstellung zum selben Thema, die einige Jahre vorher in Deutschland und Österreich gezeigt worden war und ein gesellschaftliches Beben ausgelöst hatte. Plötzlich stand das lange, sorgsam umgangene Thema im Raum. In welchem Maß hatten sich Soldaten der Wehrmacht am Holocaust, an der Ermordung von Kriegsgefangenen und anderen Verbrechen beteiligt? Uli Hufen blickt auf die beiden Ausstellungen zurück und fragt, ob sie heute so noch sinnvoll wären.
Es war ein unglaublich schmerzhafter, kollektiver Prozess, das Reden darüber zu beginnen. Es brauchte Jahre und Jahrzehnte, um dieses Eingeständnis sukzessive zu erweitern. Und trotzdem, aus historischer Perspektive würde man sagen, ging es immer noch relativ schnell. Denn die miterlebende Generation oder Tätergeneration, die ist ja eigentlich erst Mitte der 80er Jahre aus dem Berufsleben ausgeschieden. Ein Leutnant des Jahrgangs 20, der ist 1985 in Pension gegangen. Das heißt, auch mit der generationellen Verschiebung kam die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, erst langsam zutage.
Für Professor Ulrich Herbert, Zeithistoriker an der Universität Freiburg, war es nicht normal oder gut, dass die Deutschen Jahrzehnte brauchten, um sich zu den Verbrechen zu bekennen, die sie im Zweiten Weltkrieg begangen hatten. Aber es war offenbar unvermeidlich. Historiker hatten schon seit den 1960er Jahren Arbeiten vorgelegt, die bewiesen, für die Verbrechen, vor allem im Osten Europas, waren nicht nur Hitler, Himmler und Goebbels verantwortlich, wie die Urteile der deutschen Justiz über Jahrzehnte nahelegten. Nicht nur ein paar Sonderkommandos der SS, sondern Hunderttausende. Und eben auch die Wehrmacht.
In der größeren allgemeinen Öffentlichkeit hingegen dominierte eine Sichtweise, dass die Deutschen insgesamt in diesem Krieg vielleicht tragisch verstrickt seien, dass es gewiss auch Verbrechen gegeben habe, dass aber die Wehrmacht insgesamt davon kaum oder gar nicht berührt sei, die ihren Job im Wesentlichen militärisch wahrgenommen habe.
Der Impuls für die Revision dieser Schutz- und Entlastungserzählung kam von unten, nicht von der Bundesregierung, wie heute oft, sondern von zahllosen lokalen Initiativen, die sich wehrten gegen das ewige Schwamm drüber.
In diese Ausgangssituation des Diskurses platzte nun diese Ausstellung.
Am 5. März 1995 eröffnete das Hamburger Institut für Sozialforschung die erste Wehrmachtsausstellung unter dem Titel Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Niemand ahnte, mit welcher Intensität ihre Kernaussage debattiert werden würde.
Ich glaube, dass wir bis dahin eine relativ getrennte Wahrnehmung hatten. Auf der einen Seite das, was wir so unter familiärem Gedächtnis verstehen, also die Erzählung der Familien oder innerhalb der Familien, wo ja sehr viel über den Krieg, aber fast gar nicht über die Verbrechen gesprochen wurde. Und auf der anderen Seite so ein, ja, wie man sagen würde, öffentlicher Diskurs.
Die Historikerin Dr. Ulrike Jureit war von 2000 bis 2004 Sprecherin im Team der zweiten Wehrmachtsausstellung.
Aber 1995 mit der ersten Ausstellung begann dann etwas, dass diese beiden Bereiche, also das familiäre Gedächtnis und diese öffentliche geschichtspolitische Auseinandersetzung, dass die plötzlich ineinander gegriffen haben. Und egal wie die einzelnen Besucher und Besucherinnen zu den Ausstellungen gestanden haben, ob positiv oder negativ, ich glaube, die meisten hatten das Gefühl, das, was sie dort sehen, hat etwas mit ihnen persönlich zu tun. Und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit diese Vehemenz, mit der die Debatte über so viele Jahre gelaufen ist.
Die Kernaussage der Ausstellung war einfach und explosiv. Die These von der sauberen Wehrmacht war eine über Jahrzehnte sorgsam gepflegte Legende. Bewiesen wurde das mit Hilfe von fast 1500 Fotos und an drei Themenfeldern: die Beteiligung am Holocaust, der Weg der 6. Armee nach Stalingrad, Verbrechen im besetzten Weißrussland. Das Ergebnis war ein Schock und auch eine Provokation.
Das eine waren mit Sicherheit die Bilder, die ja oftmals kaum oder wenig beschriftet waren, die aber grausamste Verbrechen zeigten, gerade auch in der Form der Präsentation, oft eben als unkommentierte Bildreihe, erzeugte das ja eine Vehemenz und auch eine Evidenz, von der, glaube ich, sehr viele ja auch emotional berührt waren. Der zweite Aspekt ist, glaube ich, es wurde dann auch immer weniger klar, reden wir eigentlich über die Institution oder reden wir über 18 Millionen Soldaten.
Die stetig wachsenden Proteste gegen die Ausstellung speisten sich auch aus dieser Unschärfe.
Es waren die Proteste der Rechten und der Rechtsradikalen, die das Ganze so skandalisiert haben, mit großen Aufmärschen von Soldatenvereinigungen, dann auch von der NPD, aber auch von vielen Konservativen, die dagegen gewettert haben. Und dadurch ist diese Ausstellung überhaupt erst zu einer, ich würde mal sagen, Begebenheit von nationaler Tragweite geworden.
Im März und April 1997 debattierte der Bundestag gleich zweimal über die Ausstellung. Parallel brachten fehlende, falsche und ungenaue Bildzuordnungen die Ausstellung auch wissenschaftlich unter Druck.
Das ist ein Punkt gewesen, wo es eigentlich nicht mehr möglich war, auch zu differenzieren. Sind das politisch motivierte Angriffe oder ist das eine wissenschaftliche Kritik, mit der man sich natürlich ganz anders auseinandersetzen musste? Das ist, glaube ich, nicht gut gelungen und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass diese erste Ausstellung in diese ja sehr fundamentale Krise geraten ist.
Weil die Gefahr bestand, dass die Ausstellung insgesamt ihre Glaubwürdigkeit verliert, zog das Hamburger Institut für Sozialforschung die Reißleine. Die Ausstellung wurde im November 1999 zurückgezogen und unabhängig evaluiert. Zwei Jahre später eröffnete dann eine komplett neue Ausstellung. Kühler, sachlicher und deutlich größer. Ulrike Jureit.
Es ging nicht mehr nur schwerpunktmäßig um die Beteiligung am Holocaust, sondern eben auch die Beteiligung an fünf weiteren Verbrechenskomplexen.
Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen, die Hungerpolitik gegenüber der Zivilbevölkerung, der Partisanenkrieg, Deportation und Zwangsarbeit sowie die verbrecherische Durchführung von Repressalien und Geiselerschießungen.
Und ich denke, wenn man sich dieses Spektrum anschaut, dann ist das Bild ja noch düsterer als vorher. Also die zweite Ausstellung hat ja eigentlich die Argumentation noch ausgeweitet und die These eigentlich noch viel stärker gemacht.
Nun war noch viel breiter dokumentiert worden, und zwar auf unwiderlegbarer Grundlage, wo überall und in welchem riesigen Ausmaß die Wehrmacht an Verbrechen beteiligt war, sodass sozusagen die Kritik daran völlig verstummt ist.
Zu den etwa 900.000 Besuchern, die die erste Ausstellung gesehen hatten, kamen noch einmal 450.000. Die Debatten ebbten langsam ab. Und bald wurde etwas Verblüffendes sichtbar. Die Ausstellungen selbst waren zu einem historischen Ereignis geworden.
Im Grunde hat die zweite Ausstellung dafür gesorgt, dass sich ein unausgesprochener Konsens, dann später auch ausgesprochen, herausgebildet hat, ja, die Wehrmacht war integraler Bestandteil der NS-Verbrechen und kann da nicht herausgelöst werden. Dieser Konsens ist nicht ungefährdet, aber er steht nach wie vor.
Für Ulrich Herbert markieren die Ausstellungen das Ende der jahrzehntelangen Debatten über das Verhältnis der Deutschen zu den NS-Verbrechen.
Bis in die 90er Jahre musste jemand, der sagte, ein Großteil der Deutschen war in irgendeiner Weise mit diesen NS-Verbrechen verknüpft, musste das gegen eine abwehrende Mehrheit sagen. Mittlerweile ist jemand, der sagt, ja, so schlimm war die Wehrmacht nicht, ist derjenige in der Defensive. Das hat sich verändert. Insofern sind die NS-Verbrechen nach wie vor wichtig, aber Teil der Geschichte, nicht mehr unserer Gegenwart.
Für Ulrike Jureit und Ulrich Herbert ist klar, nur der Zeitkontext erklärt den enormen Erfolg der Ausstellungen. Wiederholen lässt sich das nicht. Heute stehen wir vor anderen Fragen und Herausforderungen.
Thematisch, denke ich, geht es ja ganz aktuell um die Frage von dem Zusammenhang von Holocaust und Kolonialismus. Also wie verhält sich das zueinander? Und ein zweiter Aspekt ist sicherlich, wie verändert sich die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit angesichts dessen, dass wir eben eine Migrationsgesellschaft sind? Wie kann Erinnerung dann aussehen, ohne dass wir denjenigen, die von sich vielleicht jetzt erstmal sagen würden, ja, das ist aber nicht meine Geschichte, dogmatisch etwas überstülpen?
Und der allgemeine Wissensstand über die NS-Zeit? War der in den 90er Jahren nicht deutlich höher als heute, trotz all der feierlichen Reden, trotz tausender Fernsehdokumentationen und hunderter Gedenkstätten im Lande? Ulrich Herbert empfiehlt, realistisch zu bleiben.
Ja, natürlich ist das ein Problem, aber viel anderes kann man auch nicht erwarten. Entscheidend ist eher, gibt es ein verbreitetes Urteil, ein Wertempfinden in Bezug auf die NS-Zeit. Und das gibt es in Deutschland. Das ist zweifellos in einem sehr breiten Maße vorhanden, dass die NS-Zeit als verbrecherisch, als schrecklich und als der Tiefpunkt der deutschen Geschichte wahrgenommen wird, ohne dass man da viel darüber weiß.
Die zweite Wehrmachtsausstellung. In vieler Hinsicht ein Endpunkt in der Debatte über die verdrängten Verbrechen in der NS-Zeit und ein Beispiel, wie Zeitgeschichtsschreibung selbst zu einem Ereignis der Zeitgeschichte wird. Latrinen haben in der Archäologie einen besonderen Ruf. Sie liefern Erkenntnisse über vergangene Zeiten, die bei Ausgrabungen an anderen Orten kaum zutage kommen. In Latrinen bleiben Kerne von verdautem Beeren, Obst und Abfälle aus der Küche, zufällig verlorene und gezielt entsorgte Gegenstände jahrhundertelang erhalten. Kurzum, alte Plumpsklos bergen Schätze für die Forschung. Schätze aus Edelmetall fanden seinerzeit manche Latrinenfeger darin, die für die Reinigung der Örtchen zuständig waren. Ihre Geschichte kennen Historiker aus alten Urkunden. Am Beispiel Kölns, das in ferner Zeit tatsächlich zu Europas bedeutendsten Metropolen gehörte, erzählt Barbara Weber von Forschungen in und über Latrinen des Mittelalters.
Latrinen sind dahingehend für uns sehr interessant, weil man da unmittelbar an der Ernährung des Menschen ist. Also alles, was durch den Menschen durchrutscht, landet in einer Latrine.
Dr. Tanja Zerr leitet ein Forschungsprojekt an der Universität Köln, bei dem im Labor für Archäobotanik Überreste aus historischen Latrinen untersucht werden.
Es riecht manchmal auch noch, das ist die unangenehme Seite.
Aber darüber sieht die Archäologin gern hinweg. Denn eine Latrine kann fast alles verraten. Wer sie genutzt hat, was gegessen wurde, was verloren ging, mit wem Handel getrieben wurde und zu welcher gesellschaftlichen Schicht ihre Nutzer gehörten. Zumindest die Bessergestellten. Vom unteren Bereich der gesellschaftlichen Skala finden Archäologen keine Latrinen. Das heißt beispielsweise von denjenigen, die sie geleert haben. Den Latrinenfegern, in Köln auch boshaft Goldgräber genannt. Die waren zu arm, um sich eine Latrine zu leisten. Um mehr über diese Berufsgruppe zu erfahren, muss man woanders schauen.
Das ist ein Archivkarton, in dem das Turmbuch 240 liegt.
Historisches Archiv der Stadt Köln. Dr. Max Plassmann hat sein Büro im Neubau erst kürzlich bezogen.
Das ist ein Protokollbuch von Verhören in den städtischen Gefängnissen im 17. Jahrhundert in diesem Fall, wo wir ja tragische und weniger tragische Fälle von Kriminalität nachvollziehen können.
Der Historiker und Archivar hat sich weiße Handschuhe übergestreift.
Und wenn wir jetzt vorsichtig blättern.
Max Plassmann hat das Buch in der Mitte aufgeschlagen. Am Rand sind die Daten der Prozesse vermerkt.
Hier haben wir den 13. April, 12. April, 9.
Der Historiker muss sich erst mal orientieren. 8. Denn leicht ist 7. die Handschrift aus der frühen Neuzeit nicht zu lesen.
Hier ist der 5. April. Anno 1612, auf Donnerstag, dem 5. April, hat N. von Eich, Kurzform von Anna, Relikta, die Witwe des Hans, auf Befragen des Turmmeisters und Statthalters auf dem Frankenturm bekannt, dass sie auf dem alten Graben in der Spielmannsgasse wohne. Ihr Mann sei ein Goldgräber gewesen und vor 3 Jahren in einem Turm so eingefallen, jämmerlich tot geblieben in einem Latrinenturm. Sie habe an Herr sich auch selbigen Berufes bedient und weil der Meister solches nicht gestatten wolle, hätten sie sich deswegen gestritten.
Und deshalb hat sie ihn angezeigt. Der Meister, den Anna von Eich hier meint, ist der Scharfrichter. In Köln waren seit dem 15. Jahrhundert Latrinenfeger den Scharfrichtern direkt unterstellt. Scharfrichter kassierten Provision von der Summe, die der städtische Amtsmeister für die Latrinenentleerung festgelegt hatte. Vermutlich erhielten die Latrinenfeger nur einen Bruchteil des ausgehandelten Salärs. Es war eine harte und gefährliche Arbeit. Latrinenschächte lagen hinter dem Haus, im hinteren Bereich des Grundstücks. Häufig teilten sich mehrere Häuser eine Latrine, die einen Durchmesser von bis zu 4 Metern haben konnte und mehrere Meter tief war. Wegen des Gestanks durften die Latrinenfässer nur nachts außerhalb der Stadttore entleert werden. Doch manchmal hatten Latrinenfeger Glück, wenn sie in der Kloake den ein oder anderen wertvollen Gegenstand wie eine Münze entdeckten. Solche seltenen Preziosen können Archäologen heute auch noch finden, wie zum Beispiel das Team von Dr. Thomas Höltgen vom Römisch-Germanischen Museum in Köln. Die Wissenschaftler sortieren die Funde und lagern sie in den unterschiedlichen Magazinen. Eines dieser Magazine liegt direkt unter dem Museum. Von der angrenzenden Domplatte ist es mit einem Aufzug erreichbar.
Wir sind jetzt im ersten Untergeschoss unter dem Museum. Tür.
Hinter einem Flur mit Steinartefakten öffnet der Archäologe eine Tür. In dem großen Kellerraum stehen Regale mit Tausenden von Fundkisten der unzähligen Grabungen.
Das ist jetzt alles schön ebenerdig. Da kann man sehr gut solche Funde auf kleine Rollwagen transportieren.
Auf dem Rollwagen hat der Wissenschaftler einige Kartons mit Latrinenfunden gestapelt, die aus anderen Magazinen kommen. Vorsichtig öffnet Thomas Höltgen ein kleines Schächtelchen.
Das sind die Typare, also die Siegelstempel, die bei St. Gerion gefunden wurden. Die Siegelstempel, wo man recht genau sagen kann, zu wem sie gehören, nämlich zu einem mittelalterlichen Stiftsherren und Domherren hier in Köln, Ludwig von Boxtel.
Der wiederum in den Urkunden aus der Zeit um 1300 mehrfach auftaucht. Außerdem wird er zwischen 1286 und 1309 als Kanoniker der Domkirche zu Köln urkundlich erwähnt. Der kleinste der 3 Typare ähnelt einem modernen Siegelring, der größte einer Brosche.
Man sieht hier diesen Stempel für das Siegel. Die Inschrift und so weiter ist natürlich spiegelverkehrt, weil es sollte natürlich nachher bei dem Wachssiegel tatsächlich richtig rumzulesen sein. Und hier steht Ludwig Probst von Züfflich, also so etwas wie ein Abt für ein Stift. Und auf dem nächsten Siegel, das ist jetzt etwas größer, steht mehr oder weniger dasselbe. Und hier das 3. Siegel ebenfalls Ludwig von Boxtel, aber dann als Domherr.
Die größeren Siegel sind aufwendig gestaltet. Eines zeigt ihn als Domherren, daneben die Heiligen Drei Könige, vermutlich eine Anspielung auf die Reliquien im Dom. Auf dem anderen Siegel sieht man ihn als betende Persönlichkeit. Eine kleine Sensation. Denn dass sich historische Überlieferungen und archäologische Funde so gut ergänzen.
Ganz klar, ohne Frage, das war was zum Anstoßen, ja.
Da ließ es sich auch leicht verschmerzen, dass der hochherrschaftliche Stiftsherr ansonsten wenig Spektakuläres in seiner Latrine hinterlassen hat. Denn es gibt ja noch andere Latrinenfunde. Und da kann man ziemlich genau unterscheiden, zu welcher Schicht deren Nutzer im Mittelalter und frühen Neuzeit gehörten. Genauer gesagt, wie sie sich verköstigt haben. Denn das untersucht die Archäologin Dr. Tanja Zerl im Labor für Archäobotanik der Universität Köln. Sie analysiert organisches Material und entsorgte Küchenabfälle.
Man sieht es vor allem dann an wichtigen oder sehr teuren Importen. Also man kann auch Handelsgeschichte nachzeichnen. Und Importe, weil sie teuer waren, sind natürlich dann nur in Latrinen aus sehr reichen Haushalten vorhanden.
Zum Beispiel?
Wenn es wirklich eine sehr reiche Latrine ist, haben wir dann ab dem Mittelalter wirklich Nachweise von Importen von Gewürzen aus dem indischen Bereich, schwarzer Pfeffer. Wir haben Reis. Man hat Importe aus Afrika, wie das Paradieskorn. Das ist ein Pfefferersatz, der von der Westküste Afrikas stammt, der ab 1300 ungefähr auftritt. Wir untersuchen auch die Pollen aus den Latrinen, weil man auch Pflanzen verzehrt, die man über Pollen nachweisen kann, wie Nelken. Und die kommen auch vom Indischen Ozean. Also über solche Importe können wir dann sehr hochgestellte Häuser nachweisen oder Nutzer dieser Latrine.
Anhand der Knochenfunde aus Küchenabfällen lässt sich auch feststellen, dass hochgestellte Persönlichkeiten eher Jungtiere verzehrten wie Milchlämmer. Wohingegen Handwerker und Kaufleute am Rheinufer eher Suppe mit weichgekochtem Rindfleisch zu sich nahmen.
Gerade was Gewürzkräuter betrifft, die wir heute ganz typisch bei uns in der Küche verwenden, Koriander, Fenchel, Sellerie und so weiter, genauso wie Kulturobst, Apfel, Birne, Kirsche, alles römisch, gab es vorher nicht. Und wir haben Kirschkerne ohne Ende, Pflaumenkerne ohne Ende und das zieht sich dann bis ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit. Und was ebenfalls durchgeht, ist Feige. Feigenkerne sind immer vorhanden. Im Mittelalter hat man Feige als Süßungsmittel benutzt, weil wir keinen Zucker hatten.
Wie die Mittelschicht im Mittelalter lebte, zeigen nicht nur Latrinenfunde am Rheinufer, sondern auch Ausgrabungen am Kölner Weidmarkt.
Der Weidmarkt im Mittelalter natürlich, deswegen heißt er Weidmarkt, da waren Färber. Wir haben hier auch dann im Spätmittelalter Färbepflanzen. Also das passt sehr gut dann auch zu diesem handwerklichen Kontext. Also es waren wahrscheinlich am Weidmarkt, so würde ich es jetzt eher deuten, nicht besonders hochrangige Persönlichkeiten, die dort gewohnt haben.
Wer dort im Mittelalter wohnte, ist in den Schreinsbüchern, also Katasterbüchern, festgehalten, die seit dem 12. Jahrhundert überliefert sind. Dort finden sich Schreiner, Bäcker oder ein Leichenbestatter, also die kaufmännische handwerkliche Mittelschicht. Deshalb lässt sich hier auch ganz gut spekulieren, wer was hinterlassen hat. Dr. Thomas Höltgen hat einen neuen Karton mit Latrinenfunden aus dem 16. Jahrhundert geöffnet.
Und diese Latrine stammt aus einem Haus, das im 16. Jahrhundert einer Familie Kammschirper gehörte. Und im unmittelbaren Umfeld war auch eine Gaststätte gewesen. Und wir gehen davon aus, dass diese Latrine von den Kammschirpers und möglicherweise auch von der Gaststätte benutzt worden ist.
Zu der Gaststätte könnten auch die Überreste von Gläsern passen, die wohl einfach in der Latrine entsorgt worden waren.
Das sind mehr oder weniger flache Schalen, die auch so einen kleinen Standring haben, der aussieht wie so eine Kordel. Die sind dann ungefähr 7 Zentimeter hoch und auf der Wandung sind sogenannte Nuppen. Das sind einfach so Glasflecken, die da drauf gesetzt worden sind und zu kleinen Zipfeln herausgezogen sind. Ist also eine Verzierung. Das sind die klassischen Weingefäße und dass die unter Umständen eben von der Wirtschaft, die dort gewesen ist, stammen, ist einfach sehr wahrscheinlich.
Andere Kisten vom Weidmarkt bergen Scherben. Teile von zerbrochenen und glasierten Schüsseln oder Trinkgefäße aus Keramik, wie ein etwa 25 cm hoher Becher, reich verziert mit Szenen aus dem Alten Testament. Und immer wieder finden die Archäologen kleine Keramikkrüge, teilweise komplett.
Diese Gefäße finden wir extrem häufig in Latrinen. Das diente einfach zum Säubern der Hände. Also nachdem man die Latrine verlassen hat, hat man hier mit Wasser geschöpft, konnte sich damit die Hände sauber machen, weil Toilettenpapier gab es im 14., 15. Jahrhundert nicht. Man hat sich dann sozusagen mit Moos gesäubert oder mit Stoffläppchen. Danach hat man sich immer die Hände gewaschen. Und wenn dann mal ein solches Gefäß in die Latrine reingefallen ist, war das Pech, das hat keiner mehr hochgeholt.
Vermutlich war das am unteren Ende der Gesellschaft, der Anna von Eich angehörte, etwas anders. Viel blieb Ännchen Goldgräber nicht nach dem Unfalltod ihres Mannes. Sie musste versuchen, als Latrinenfegerin zu überleben. Und auch sonst war sie Übergriffen hilflos ausgeliefert, wie die Prozessakte vom 5. April 1612 zeigt, aus der Max Plassmann vorliest. Ännchen schildert, wie der Scharfrichter in ihr Haus eingedrungen sei.
Anfänglich ihr gütlich zugesprochen, als sie sich aber geweigert, hätte er gegen ihren Willen an einer Kisten mit ihr zu schaffen gehabt. Danach auch in der Stuben und dabei gesagt, sie müsse den Handsch haben.
Und Max Plassmann ergänzt?
Vermutlich, sie muss schweigen. Und letztlich wird hier die Grenze zur Vergewaltigung überschritten.
Ännchen droht dem Meister. Wenn sie nicht weiter als Latrinenfegerin arbeiten dürfe, dann würde sie den Ehebruch öffentlich machen. Es kommt zum lauten Streit.
Darüber sei die Frau, also die Frau des Meisters, auch dabei kommen und gefragt, ob denn ihr Mann mit ihr zu schaffen gehabt hat. Und als sie darauf geantwortet, sei die Frau alsbald an sie gefallen und geschlagen. Weil sie sich aber gegen dieselbe gewehrt, sei der Mann der Frau zu Hilfe kommen, ihr das Haupt zerquetscht. Vielleicht würde man heute sagen, in den Schwitzkasten genommen oder so. Und ihre Augen gekratzt, wie noch augenscheinlich, also wie es noch zu sehen ist.
So beobachtet der Schreiber des Turmbuchs. Nachdem alles aufgenommen worden war, endete die Befragung am 5. April 1612. Am Rande der Befragungsakte steht dann ein Vermerk. Das Urteil steht auf Blatt 157.
Blatt 157. Anno 1612 auf Sonntag, den 8. April, also drei Tage später, haben der Meister Jan und die Anna von Eich, Relikta, Witwe des gewesenen Goldgräbers, wegen begangenen bekannten Ehebruchs sind gewöhnlich befragt worden. Gewöhnlich heißt hier, wie es das Gesetz erfordert. Und damit auf Leisten gewöhnlicher Urfehden dimittiert und erledigt. Also sie sind nach Leistung des Urfehdeeids, des Eides sich nicht zu rächen, entlassen worden und damit ist der Fall erledigt.
Wie es mit Anna von Eich weiterging, wir wissen es nicht. Vermutlich wird sie ihre Arbeit verloren haben. Ob sie weiter in Köln blieb? Wenn das Haus, das sie in der Spielmannsgasse bewohnte, dem Scharfrichter gehörte, war sie obdachlos. Als entehrte Frau, die Ehebruch begangen hatte, blieb ihr noch die Prostitution. Oder sie kam als Dienstmagd in einem Haushalt unter. Die Spielmannsgasse, im Mittelalter Wohnort von Bettlern, Prostituierten und Henkern, liegt nur einen Steinwurf vom Kölner Dom und Römisch-Germanischen Museum entfernt. Unten im Magazin packt Dr. Thomas Höltgen die Latrinenfunde zusammen. Dann ruckelt der Lastenaufzug langsam nach oben, wo eine Schulklasse lärmend Richtung Dom stürmt.
Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die Zeitschrift Archäologie in Deutschland. In der Ausgabe August-September 21 finden Sie einen Schwerpunkt dazu. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik heute spielte David Halbock und seine Band. Die Platte heißt The New Cool. In Forschung aktuell, morgen ab 16.30 Uhr, hören Sie unter anderem ein Interview darüber, wie Hunde Coronaviren erschnüffeln. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.